UKE Talk, der Podcast zu Zukunftsthemen aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und der Stadt Hamburg. Heute geht es um die Bedeutung von Stiftungen für unsere Gesellschaft. Durch den Podcast führt Professor Dr. Christian Gerloff, Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor des UKE.
Stiftungen sind ein enorm wichtiges Element in unserer demokratischen Gesellschaft.
Zu Gast im Studio ist Dorit Otto, Vorstandsvorsitzende der Dorit und Alexander Otto Stiftung.
Wir werden Projekte unterstützen, wo wir denken, dass viele Menschen von profitieren auf ganz vielen Ebenen, dass jeder guten Zugang hat zu Gesundheitssystemen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres UKE Talks. Heute geht es wieder um die Zukunft des UKE und um die Zukunft der Stadt. Und ich habe die Ehre, heute die Vorstandsvorsitzende der Dorit und Alexander Otto Stiftung, Dorit Otto, bei uns zu begrüßen und über das Thema Bedeutung von Stiftungen für Gesellschaft und Gesundheitswesen zu sprechen. Ganz herzlich willkommen, Frau Otto.
Ich danke sehr für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Und natürlich haben wir Sie auch eingeladen, weil Sie sich so sensationell für unser neues Herz- und Gefäßzentrum eingesetzt haben. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Die Stiftungen sind ein enorm wichtiges Element in unserer demokratischen Gesellschaft und Hamburg ist bekannt als eine Stadt mit mehr als 1500 Stiftungen, wahrscheinlich die Stiftungsstadt Deutschlands. Das UKE hat übrigens auch eine Stiftung, weil wir natürlich auch denken, dass wir langfristig gut beraten sind, möglichst unabhängig zu sein, wenn es mal darum geht, schnell Forschungsgelder für interessante Projekte einzusetzen. Und der Beitrag für Gemeinwohl und die Unterstützung immer da, wo öffentliche Mittel nicht reichen, ist enorm wichtig für uns. Und Ihre Stiftung hat ihr Engagement in den Schwerpunkten Gesundheit, Bildung und Kultur insbesondere. Und mich würde natürlich interessieren, warum liegen Ihnen diese Schwerpunkte so besonders am Herzen?
Ja, das ist genau richtig. Ich glaube, dass diese drei Themenkomplexe, wobei Bildung zum Großbereich Soziales gehört, gerade im Moment die Gesellschaft besonders bewegen. Da ist eine Menge Förderbedarf. In diesem Rahmen bekommen wir am meisten Nachfragen und wir fördern besonders gerne alle nachhaltigen Projekte, die das gesellschaftliche Miteinander wieder aufeinander zugehen fördern, sowie alles, was integrativ wirkt, also soziale, kulturelle Teilhabe. Das ist das Allerwichtigste, was uns im Kopf ist. Und da freuen wir uns, wenn wir uns mit unserer Stiftung ein bisschen an der Gesellschaft gut tun können und wenn wir ein bisschen beitragen können, dass jeder es ein bisschen besser hat.
Sie haben auf Ihrer Stiftungsseite ein schönes Zitat von Theodore Roosevelt. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Sehr schön. Und ich habe gesehen, Sie sind 2011 gegründet und haben schon rund 42 Millionen Euro Fördervolumen da rein investiert. Und das Spektrum, gerade auch im Bereich Gesundheit, ist sehr breit. Also Sie unterstützen auch Children for Tomorrow, was ja auch mit Steffi Graf sehr eng verbunden ist und hier auf dem Campus ist, genau. Haben Herzretterkurse für Hamburgs Schulen, medizinische Geräte für die Kindermedizin im Wilhelmstift, Hightech-Kamerasysteme für die Herzchirurgie am UKE, mit dem Malteser-Hilfdienst, Hilfe für Kranke ohne Versicherung. Das sind lauter tolle, wichtige Projekte in unserer demokratischen Insel hier. Und was ist die Triebfeder, gerade so tief auch in so viele Details und so Einzelprojekte zu gehen, wie jetzt die ich gerade genannt habe?
Das liegt ein bisschen, glaube ich, in meiner Biografie begraben, denn ich hatte mich nach dem Studium gleichermaßen für Medizin und Geisteswissenschaften interessiert. Habe mich dann an verschiedenen Unis für beide Studiengänge beworben, habe schneller einen in den Geisteswissenschaften bekommen. Und einmal angefangen, hat mir das auch so gut gefallen, dass ich dann dort beendet habe sozusagen. Und aber die Liebe oder das Interesse an medizinischen Dingen ist von Anfang an geblieben, auch bei den Stiftungsprojekten. Und wir haben die Stiftung tatsächlich gegründet für ein medizinisches Projekt. Wir haben eine Ambulanz für traditionell chinesische Medizin am Mama-Zentrum des Jerusalem-Krankenhauses. Dafür ist die Stiftung gegründet worden. Da haben wir jetzt in 40.000 Behandlungen 3.800 Patientinnen behandelt mit Akupunktur unter der Chemotherapie. Und das ist auch das Projekt, was bis heute am längsten läuft.
Alles interessant. Ja. Und was ist Ihr genereller Eindruck? Es ist ja für Stiftungen, glaube ich, immer schwierig zu sagen, Wir sind Lückenbüßer für irgendwas, wo der Staat eigentlich aufkommen müsste. Wir haben ja klare Finanzierungsregeln im Gesundheitssystem, natürlich auch im Bildungssystem. Aber was macht Sie besonders happy, wenn Sie sehen, hier können wir helfen? Es sind ja immer irgendwie auch schon Lücken da, aber welche Lücken sind sozusagen welche, die man gerne füllt als Stiftung?
Also wir arbeiten vornehmlich als Förderstiftung, so 70%, und die restlichen 30% haben wir eigene Projekte, auch große Projekte. Aber wir sehen, dass wahnsinnig viel Engagement an den richtigen Stellen hier in Hamburg ist. Das heißt, wir finden, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Wenn es die Arche gibt, die seit Jahren wahnsinnig toll funktioniert und einen ganz tollen Job macht und vielen Menschen hilft, dann aber in finanzielle Schieflage gerät, dann helfen wir doch lieber der Arche und der Tafel, weil genau die geraten sonst in finanzielle Schieflage, als dass immer wieder was Neues aufploppt. Und das ist ein Großteil unserer Förderung, dass wir ganz genau anschauen. Ich glaube, das ist auch der Unterschied von uns zu vielen anderen Stiftungen. Ich bin da sehr intrinsisch dabei. Also ich schaue mir jedes noch so kleine Projekt an. Ich fahre dahin. Ich bin in sehr freundschaftlichem Austausch mit den Projektkooperatoren sozusagen. Jeder hat meine Handynummer und ich glaube, das macht uns aus und so wählen wir die Kooperationspartner aus und so funktioniert das sehr, sehr gut.
Und der Förderschwerpunkt ist Hamburg, ne?
Genau, wir sind ja inhaltlich sehr breit aufgestellt. Also wir haben ja auch noch Umwelt- und Artenschutz. Das ist das Einzige, wo wir nicht in Hamburg aktiv sind, weil da, also jeder gepflanzte Baum in Hamburg ist auch ein guter Baum, aber da wollen wir mehr ans Makroklima. Das heißt, wir arbeiten da insbesondere an wirklich großen Projekten im Amazonas oder im Kongo-Becken mit dem WWF zusammen. Und da wir inhaltlich so breit aufgestellt sind, haben wir gesagt, dann müssen wir uns geografisch etwas reduzieren. Und Hamburg ist ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft im restlichen Deutschland, sodass wir da die Hauptfelder belegt haben. Jetzt können Sie sagen, fehlt Sport, aber mein Mann hat ja noch eine eigene Sportstiftung, sodass wir da versucht haben, die großen gesellschaftlichen Felder auch abzudecken.
Und dass Sie sich dann auch persönlich so stark selbst drum kümmern und involviert sind, bringt uns dann gleich zum nächsten Thema, wo ich das selbst erleben durfte. Und da würde ich auch nochmal gerne ein Zitat voranstellen, mal in dem Fall auf Englisch, weil es Florence Nightingale zugeschrieben wird in ihren Notes of Nursing. Variety of form and brilliancy of color in the objects presented to patients are actual means of recovery. Also Healing Arts als Stichwort, Kunst als Teil des Gesundwerdens und der Heilung. Und da ist es so, dass Sie unser neues Herz- und Gefäßzentrum mit deutlich über 1000 Bildern ausgestattet haben, insofern Healing Arts. Und wie ich weiß, haben Sie sich da höchstpersönlich um die Auswahl gekümmert. Und deshalb die Frage, was hat Sie denn dazu bewegt, sich gerade jetzt für das UKE und das neue Herz- und Gefäßzentrum so dermaßen zu engagieren? Was verbindet Sie persönlich mit dem UKE, mit dem Herzzentrum?
Also ein Universitätsklinikum ist ja immer schon das medizinische Herzstück einer jeden Stadt und misst sich mit anderen Unikliniken. Und hier wird die Wissenschaft ganz groß geschrieben. Hier wird unser medizinischer Nachwuchs ausgebildet. Also wohl dem, der sich dann für die Klinik in der eigenen Stadt engagiert. Und so sind wir da natürlich auch sehr intrinsisch dabei. Wir kannten auch frühere ärztliche Direktoren. Da gibt es auch also freundschaftliche Verbindungen. Und ich bin 2010 gebeten worden, Mitglied im Förderverein Universitäres Herzzentrum im Kuratorium zu werden. Und so bin ich jetzt ja seit 16 Jahren auch schon dort im Förderverein, habe dort viele Projekte mit den ganzen anderen Kuratoriumsmitgliedern und Vorständen begleitet, habe in der Zeit auch mit meiner eigenen Stiftung, wie Sie ja schon vorgelesen haben, ein paar Projekte unterstützen dürfen. Und so ist das echt eine gewachsene Verbindung. Ich kenne jetzt auch viele Klinikprofessoren aus dem UHZ und ich muss sagen, das ist wirklich eine ganz tolle Verbindung. Und ja, also da bin ich auch mit Leidenschaft dabei, das muss man sagen.
Das müsste ja Hunderttausende von Stunden Arbeit gewesen sein, mal ganz abgesehen von dem vielen Geld. Aber wie Sie das hingekriegt haben, das hat ja auch ein System, die künstlerische Gestaltung des gesamten Gebäudes. Ich weiß, Hermann Reichensporn hatte mir das nochmal gesagt, das war so ein bisschen mit inspiriert aus den Beobachtungen eines anderen Neubaus, den wir in Betrieb genommen haben, der dann irgendwie so leer war. Und wenn man an die Patientinnen und Patienten denkt, ist das halt nicht schön. Und das haben wir jetzt bei der Eröffnung des Herzzentrums gesehen. Es ist jetzt wirklich gigantisch, es ist wunderschön mit den Bildern. Warum war Ihnen der Aspekt gerade der Bilder so wichtig? Man hätte ja auch sagen können, wir kaufen noch Geräte oder irgendwie tolle Möbel. Aber warum gerade Bilder?
Also das war tatsächlich auch die Idee von Hermann Reichenspurner. Also er hat uns, als der Norbert begann, hat er gefragt, ob wir uns ein bisschen engagieren wollen. Haben wir gleich gesagt, ja, aber wir dachten tatsächlich erstmal an die technologische Ausstattung irgendeines OPs. Er dachte aber genau aus dem Grund der anderen Klinik an Bilder. Und da ist er bei mir tatsächlich offene Türen eingerannt. Aus dem zuerst benannten Grund, ich meine, Medizin und Kunst, das passt ja perfekt auf mich.
Genau.
Zweitens habe ich eh schon immer mit sehr großer Freude gesehen, dass das UKE ja auch eine große Affinität zur Kunst hat. Ich meine jetzt dieser Skulpturengarten vor dem Erika-Haus, der hat ja genau das, was Florence Nightingale jetzt ist.
Genau.
Den Spruch kannte ich noch nicht, aber das war genau die Idee, dort nochmal auch für Ärzte, für Mitarbeitende dort Ruhe zu finden, Kraft zu schöpfen für die anstrengende Arbeit. Dann haben sie ja auch dieses UKE-Art von Mitarbeitenden, die da ihre eigenen Werke vorstellen. Also ich finde das Konzept ganz toll, findet man auch nicht überall an den Kliniken. Und ich finde, das ist eine folgerichtige Entscheidung, dann dort, wenn ein Neubau kommt, auch Kunst zu wählen, um dort die Flure wohnlicher zu gestalten.
Mögen Sie unsere Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen einweihen in die Art und Weise, wie Sie die Motive ausgewählt haben?
Gerne. Also zur Orientierung hatte Hermann Reichenspurner sich gewünscht, dass wir ein bisschen clustern. Und wir haben zuerst einen riesigen Pool an Bildern ausgesucht. Die waren abhängig von, wie schwierig sind die Lizenzen zu bekommen, wie hoch sind die Auflösungen, weil ich wollte ja, also wenn ich will, dann auch nur das Beste haben, sozusagen. Wie teuer war so eine Lizenz und wie oft hängen sie noch in Hamburg? Also ich wollte nicht Bilder, die sonst überall in anderen Kliniken oder Räumlichkeiten auch hängen. Und so entstand dann eine Mischgemengelage. Wir haben in unserer Stiftung riesige Magnetwände, da haben wir dann alle Bilder aufgehängt und haben geguckt, was am besten gefiel und haben dann geclustert in Hamburg-Alster-Elbe, Hamburg-Architektur, Hamburg-Parks und Grünlandschaften und dann Hamburg-Kultur und Sport. Und die ersten beiden Etagen, also Erdgeschoss und erstes Geschoss, die sind ja keine reinen Patientenetagen. Da ist ja OP-Intensivstation, da sind die ganzen Funktionsräume und CT und so weiter. Da haben wir so eine Art Best-of, weil da viele Patienten halt nicht liegen, sondern reingehen, untersucht werden, wieder rausgehen. Und das Clustern fängt dann ab Etage Nummer 2 an, sodass es auch der Orientierung, insbesondere älterer Patienten, gut dienen mag.
Es ist ein echtes Highlight, wie wir bei der Eröffnung gesehen haben. Ich glaube, da werden Ihnen noch ganz viele Menschen dankbar sein, ob jetzt Aktive, die bei uns arbeiten, oder eben Patientinnen oder Patienten. Nach dieser enormen Tat, was ist denn das nächste Ziel, wenn Sie auf die kommenden Jahre blicken? Was steht denn als nächstes für Ihre Stiftung an? Wollen Sie uns da schon mal ein bisschen einen Vorgeschmack geben? Haben Sie schon ein großes Projekt, wo Sie gerade in die nächsten 1.000 Stunden investieren?
Ja, also bevor ich nach vorne blicke, würde ich gerne nochmal zurückblicken, weil die letzten Jahre waren ja sehr disruptiv für die Gesellschaft, muss man sagen. Die Pandemie, die vielen Kriege, die Umweltproblematiken, also ich sehe es gerade an der Jugend. Und da war sehr schnell sehr unbürokratische Hilfe geboten. Und mein Wunsch, ehrlich gesagt, nicht nur für die Stiftung, sondern für die Zeiten und für die Gesellschaft ist, dass ein bisschen Ruhe einkehrt, dass wir friedlicheren Zeiten entgegensehen. Das wäre schon sehr hilfreich, glaube ich, für alle. Und sonst werden wir weitermachen, wie wir bisher vorangeschritten sind. Wir werden Projekte unterstützen, wo wir denken, dass viele Menschen von profitieren auf ganz vielen Ebenen, dass jeder guten Zugang hat zu Gesundheitssystemen und die besten Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie mitnehmen. Wir werden versuchen, möglichst inklusiv und integrativ zu arbeiten und selber Projekte vorantreiben und auch andere unterstützen. Also wie bisher. Und ich glaube, das ist etwas, was Sie auch angesprochen haben. Ich glaube, es wird in Zukunft sehr viel Private-Public-Kooperationen geben. Das ist ja im Grunde das, was wir jetzt hier auch in der Klinik gemacht haben. Die Stadt bezahlt die Klinik und wir als privater Förderer nehmen die Bilder in die Hand und versuchen, die Klinik auszustatten, weil wenn man sieht, wie die Wirtschaftslage des Staates ist und wenn ich höre, wie die Haushalte auch in den nächsten Jahren funktionieren, dann wird das Maß des Geldes, was auf dem Markt ist, nicht mehr. Und was mir immer gespiegelt wird, das Geld wird weniger, was zur Verfügung steht, aber es gibt viel mehr Menschen, die es nachfragen. Also es gibt viel mehr Gaps und Löcher, die finanziert werden müssen. Und so kann es dann nur funktionieren, dass sich auch Menschen, die es können, mehr engagieren, weit mehr engagieren und dort aushelfen, soweit sie es können.
Dem kann ich nur zustimmen. Und das Schöne daran, wenn das Stiftungen tun wie Ihre, ist natürlich, dass das nicht an irgendwelche Bedingungen primär geknüpft ist, nicht? Man kann sich natürlich auch Partnerschaften vorstellen, wo man sagt, bestimmte Anbieter von medizinischen Geräten fängt an, eine Klinik zu unterstützen. Dann heißt es aber auch, dass man sich dann in eine bestimmte Partnerschaft begibt und dann diese Geräte für die nächsten 10 Jahre benutzt oder 20 Jahre. Und wenn dann eine alternative Firma irgendwie was Besseres produziert, ist man schon wieder gebunden und abhängig. Und das ist das Schöne, wenn das von Non-Profit-Organizations oder von Stiftungen kommt, dass man diese für die Universitätsmedizin so wichtige akademische oder operative Freiheit behält. Denn Sie haben völlig recht, die nächsten Jahre werden ökonomisch gerade für die Universitätsmedizin extrem herausfordernd. Also es wird im Moment schon gerechnet, dass deutschlandweit ein kumulatives Defizit in einer Höhe von einer guten Milliarde da ist, über alle Unikliniken. Und das soll ansteigen durch die geplanten Reformen auf 1,6, 1,7 Milliarden kumulativ. Ja. Bei 37 Standorten etwa, da hat man einfach schon ein Gefühl dafür, dass die normale Finanzierung, wenn man das auf dem hohen Qualitätsniveau halten will,
kann nicht mehr finanzieren.
Nicht mehr funktioniert. Also braucht man neue Konzepte, neue Ideen, wie man zusammenarbeitet. Und deshalb sind wir Ihnen extrem dankbar, denn am Ende als Patientin oder Patient zählt sowas halt genauso viel wie ein moderner Scanner oder eine nette Betreuung durch das medizinische Personal. Und dann habe ich noch was Schönes, was ich anschauen kann, in Gedanken vielleicht mal woanders sein, während der Heilungsprozess vorangeht. Deshalb nochmal ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Und das ist auch etwas, was ich gerne nachtragen würde, also nochmal explizit ergänzen wollte. Also diese Bilder, ja, also jeder Patient, der da reingeht, der kommt ja idealerweise genesen wieder heraus. Das heißt, die Liegezeiten sind kürzer oder länger, wie auch immer. Uns war es aber auch ganz, ganz wichtig, dass diese Bilder auch und gerade für alle Mitarbeitenden in dieser Klinik sind. Also für Ärzte, für das ganze Pflegepersonal, für Menschen, die die Lebensmittel vorhalten, für die Reinigungskräfte, weil die gehen da jeden Tag ein und aus. Und mir ist da schon so viel positives Feedback gespiegelt worden. Das macht mich auch wirklich richtig glücklich. Und es gibt ja jetzt dieses Neue, es war ganz interessant, als ich eingestiegen bin auf der Suche nach diesen Bildern, habe ich mich sehr mikromanagementmäßig in dieses Thema Farbharmonien und was ist gut für Menschen in den Kliniken, sowohl für Mitarbeitende eingelesen. Und es gibt ja viele neue Forschungsprojekte auf diesem Gebiet Healing Environment. Insbesondere eine Studie, die hat sich explizit damit auseinandergesetzt, wie eben Kunst an der Wand sich auf Besucher, auf Patienten und auf die Mitarbeitenden auswirkt. Und da gab es so positive Effekte. Das war ganz erfreulich und erstaunlich. Also von Abbau von Stress und Angst, mehr dem Gefühl, man sei nicht in der Klinik, von bis zu Kommunikationsantrieb, weil jemand anders vor dem gleichen Bild steht. Also es waren ganz viele positive Effekte, auch ein Wohlfühlcharakter unter den Mitarbeitenden und ein mehr Zugehörigkeitsgefühl, ein lieber in die Klinik kommen als zuvor. Also es gab wirklich erstaunlich viele nachgewiesene positive Effekte und nach denen habe ich mich eben auch versucht zu bewegen in der Auswahl der Bilder.
Das ist toll, denn davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern jeden Tag Höchstleistungen. Wir machen Medizin in Extrembereichen und die Stresslevel sind hoch, die Anforderungen sind hoch. Und wenn man dann, salopp gesagt, gut drauf ist und glücklich ist, weil man ein gutes Umfeld hat, gutes Arbeitsumfeld und tolle Kolleginnen und Kollegen, dann kommt auch mehr bei raus. Es ist einfach eine bessere Medizin, die man am Ende leisten kann. Und da haben Sie zu beigetragen. Und ich hoffe, Sie
so
bleiben
gerne.
Uns erhalten.
Sehr gerne. Ich bin ja auch immer noch im Förderverein.
Genau.
Werde auch bleiben.
Und deshalb, nicht nur wegen des Fördervereins, sondern auch, weil ich das jeden Gast frage, der zu uns in den UKE-Talk kommt. Wenn Sie, jetzt kennen Sie das UKE schon ganz gut, aber wenn Sie mal einen Tag am UKE arbeiten dürften, haben Sie eine Vorstellung, wo Sie das gerne machen würden? Wo würden Sie gerne mal ganz tief eintauchen?
Ja, da bin ich total entschieden. Und zwar, ich würde gern zu den Neurowissenschaften gehen. Das finde ich ein extrem spannendes Feld. Also der Kopf und das Gehirn bietet so viel Potenzial, was noch gar nicht ausgeschöpft ist. 20% liest man, ist erforscht. Es tut sich gerade wahnsinnig viel auf dem Gebiet degenerative Erkrankungen, Therapie, Diagnostik. Ich finde es auch sehr spannend, dass das mit so vielen anderen Fakultäten zusammenarbeitet. Auch Mathematik, Informatik. Also das würde mich persönlich richtig reizen. Und da würde ich gerne mal jemanden über die Schulter gucken.
Ein Tag in den Neurowissenschaften, das kann man sicherlich organisieren. Ganz herzlichen Dank, Frau Otob, dass Sie heute da waren.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich kommen durfte.
Und ich danke Ihnen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.